Guten Abend.
Okay. Et voilà. Alors moi, je suis un Québécois qui vit dans le sud de la France.
Ich komme aus Québec und ich lebe jetzt in Südfrankreich.
Ça marche. Et je vais vous présenter mon dernier livre, Muybridge, une partie de l'album.
Und ich werde Ihnen jetzt mein jüngstes Werk über Muybridge präsentieren in Auszügen.
Alors pourquoi Muybridge?
Warum habe ich mich für Muybridge entschieden?
Alors moi j'ai travaillé sur beaucoup d'autobiographies, moi à Jérusalem, moi à Pyongyang, moi à Shenzhen, etc.
Ja, ich habe hier sehr viele Chroniken verfasst, wie ich in Jerusalem war, in Shenzhen, in Pyongyang und so weiter.
Moi avec les enfants.
Ich mit meinen Kindern.
Et je me disais, ça serait intéressant de parler de quelqu'un d'autre.
Und ich dachte mir irgendwann, ich wäre doch auch toll, mal über jemand anderen zu sprechen.
Et c'est quelqu'un d'autre, c'est Edward Muybridge.
Und dieser andere ist Edward Muybridge.
Moi, je l'ai rencontré quand j'étais étudiant en dessin animé.
Ich habe ihn kennengelernt, als ich Comic-Zeichnen studiert habe.
Parce que tout le monde en animation avait son livre de référence.
Weil es das Referenzwerk schlechthin für alle Studenten war.
Donc longtemps pour moi, Muybridge était un scientifique qui avait pris beaucoup de photos.
Sehr lange Zeit war Muybridge für mich ein Wissenschaftler, der wahnsinnig viele Fotos geschossen hatte.
Alors un jour, en travaillant sur d'autres livres, j'ai écouté un podcast sur la vie de Muybridge.
Und eines Tages, als ich zu einem anderen Thema arbeitete, habe ich auf einmal einen Podcast zum Leben von Muybridge gehört.
Donc j'étais surpris d'apprendre qu'il avait été d'abord un très grand photographe.
Und ich habe voller Überraschung erfahren, dass er zunächst einmal ein sehr großer Fotograf war.
Qu'il avait travaillé avec un des hommes les plus riches des États-Unis.
Und dass er mit einem der reichsten Männer schlechthin aus den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet hatte.
Qu'il avait pris cette fameuse photo du cheval au galop.
Und dass er dieses total berühmte Foto des Pferdes im Galopp gemacht hatte.
Et en plus de ça, il a assassiné quelqu'un.
Und außerdem war er auch noch Mörder.
Donc je me suis dit, ça serait une histoire intéressante à mettre en image.
Und da habe ich mir gedacht, es würde sich bestimmt lohnen, dieses Thema in Zeichnungen zu gießen.
Donc Edward Muybridge est un jeune Anglais qui arrive aux États-Unis en 1850.
Es ist also ein junger Engländer. Muybridge ist ein junger Engländer, 1850 in die Vereinigten Staaten kommt.
Il travaille dans une librairie, il s'ennuie beaucoup.
Er arbeitet in einer Buchhandlung und langweilt sich sehr.
Il décide de partir en Californie et il se rend à San Francisco.
Und dann beschließt er, nach Kalifornien zu reisen, sich auf den Weg zu machen nach San Francisco.
Il est libraire à San Francisco, mais c'est l'époque de la ruée vers l'or et très peu de gens s'intéressent à la culture à San Francisco en 1850.
Und dann lässt er sich als Buchhändler in San Francisco nieder, aber es ist die Zeit des kalifornischen Goldrausches und kein Mensch interessierte sich damals so sehr für Bücher.
Il décide de rentrer chez lui, mais malheureusement, il a un accident avec la diligence qui rentrait à New York.
Dann beschließt er, zurück nach New York zu reisen, aber leider hatte die Pferdekutsche einen Unfall und er hat sich schwer verletzt.
Il va aller lors de cet accident, ses cheveux, il tombe dans le coma pendant 9 jours et ses cheveux deviennent blancs et sa barbe aussi.
9 Tage lang lag er im Koma und in der Zeit wurden seine Haare und sein Bart weiß.
Il perd l'ouïe, il voit double. Enfin, il est tellement malade qu'il rentre chez lui pour se reposer en Angleterre.
Er war wirklich krank, er hat alles doppelt gesehen und er ist heim nach England gereist, um sich dort auszuruhen und zu genesen.
Et on raconte que cet accident l'a profondément changé. Il est devenu après colérique, énervé et artiste.
Man erzählt sich gerne, dass dieser Unfall ihn sehr verändert hat. Er ist auf einmal cholerisch geworden, er ist zu einem Künstler geworden und sehr nervös geworden.
Il a appris à faire la photo, on ne sait pas comment, peut-être à Paris, peut-être en Angleterre, et après il est retourné à San Francisco faire de la photo de portrait.
Und er hat ja das Fotografieren erlernt in Paris oder sonst wo, man weiß es alles gar nicht so ganz genau, und dann ist er weiter zurück wieder nach San Francisco gereist.
Donc la photo était neuve, c'était tout nouveau comme expérience. Et pour les gens, ça s'appelait, c'était à l'époque où on appelait ça encore des daguerréotypes.
Das war etwas ganz Neues seiner Zeit, die Fotografie. Und es war noch die Zeit, als man von Daguerreotypie sprach.
Et alors, à l'époque, les gens, quand ils voyaient des portraits comme ça, ils posaient la question aux photographes, est-ce que les gens sur la photo, ils peuvent nous voir?
Damals fragten diejenigen, die Betrachter dieser dieser Porträtaufnahmen häufig den Fotografen. Können die auf dem Foto Dargestellten uns eigentlich sehen?
Donc Moïse Bridge essaie de faire des portraits, mais à l'époque, des portraits, il fallait rester droit, il fallait pas bouger. Et Moïse Bridge, il aime pas ça. Il s'énerve parce que les gens bougent toujours et c'est flou.
Fürs Porträtzeichnen oder für die Porträtaufnahmen musste man die ganze Zeit stocksteif sitzen, damit man entsprechend porträtiert werden kann oder fotografiert werden kann. Und das mochte er aber nicht.
Donc il s'en va dans la nature et il va prendre des photos de paysages.
Und dann entscheidet er, sich davon abzukehren und Landschaftsfotografie zu machen.
Donc il va dans la vallée du Yosemite.
Er geht in das Yosemite-Tal.
Et il transporte comme ça avec lui tout le matériel, parce que pour prendre une photo à l'époque, il fallait avoir le laboratoire au complet dans son dos.
Und damals musste er das gesamte Material, das gesamte Equipment in einem Rucksack mit sich schleppen, weil man, ja, alles brauchte.
Ça pouvait peser jusqu'à 50 kilos quand même.
Und das machte teilweise bis zu 50 Kilo aus.
Donc ça c'est un autoportrait qu'il a fait.
Das ist ein Selbstporträt, was er selbst gemacht hatte.
Ça aussi, alors là, il devait être avec un assistant qui a pris la photo, parce que l'assistant, il voulait pas être sur la photo comme ça.
Und dieses Foto hat er mit Hilfe eines Assistenten gemacht, denn der Assistent selber, der wollte nicht unbedingt diese Position einnehmen für eine Fotografie.
Alors ces photos ont beaucoup de succès. Les gens ont adoré les paysages et avec ça, il est devenu un des photographes les plus célèbres des États-Unis.
Und diese Fotos wurden wirklich zu einem großen Erfolg und er wurde zu einem der bekanntesten Fotografen der Vereinigten Staaten.
Il est engagé par le gouvernement pour aller prendre des photos des phares le long de la côte ouest des États-Unis.
Und dann wird er von der Regierung beauftragt, die Leuchttürme zu fotografieren.
Et encore une fois, on voit que ces photos au niveau de la composition, il avait vraiment un œil de photographe, comme on dit aujourd'hui.
Und man sieht anhand der Komposition dieser Bilder, dass er wirklich ein gutes Fotografenauge hat.
Alors ces photos de phares sont très populaires. L'armée décide de l'envoyer en Alaska.
Und diese Leuchtturmfotografie machte ihn sehr, sehr berühmt und die Regierung beschloss, ihn nach Alaska zu entsenden.
Les Américains, c'est en 1865, et on se rappelle, ils ont acheté aux Russes l'État de l'Alaska.
Damals war es das Jahr 1865, die Amerikaner hatten gerade den Russen Alaska abgekauft.
Les journalistes à l'époque, ils disaient, mais pourquoi on a dépensé de l'argent pour acheter ça? C'est un terrain qui est rempli de neige, on nous le donnerait, on le voudrait même pas.
Und damals fragten die Journalisten kritisch, aber wofür hat man hier Geld ausgegeben? Das lohnt sich doch gar nicht. Wer hat Interesse an diesen Landstrichen?
Aujourd'hui, ça paraît étonnant quand même.
Mais, das ist ein bisschen verwunderlich heute.
Donc en fait, il l'envoie pour qu'il fasse un peu comme la vallée du Yosemite. Il prend des photos de l'Alaska. Ça devient un endroit que les gens puissent voir. Et les gens disent, bon, là, c'est fabuleux comme endroit. On a bien fait de l'acheter.
Und er ist dann so vorgegangen wie auch bei den Aufnahmen im Yosemite Park oder im Yosemite Tal. Und er ist also dorthin nach Alaska gegangen und hat Fotografien gemacht, damit die Leute sehen, wie toll es da ist und es sich lohnt, es gekauft zu haben.
Et on voit que c'était russe parce que on voit que c'est des popes orthodoxes qui sont encore là-bas. Bon, aujourd'hui, je crois plus qu'il y en a beaucoup.
Hier sieht man auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie auch diese orthodoxen Priester.
Et donc voilà, c'est le premier photographe à être en Alaska et à cette époque-là, la photo était utilisée un peu comme un reportage aujourd'hui.
Er war also der erste Fotograf in Alaska und die Fotografie hatte damals auch an dieser Stelle ein bisschen den Stellenwert von einer Reportage.
Et il se spécialise, il a une petite carriole comme ça avec son cheval et il va prendre des photos dans la ville de San Francisco, un peu comme un reporter.
Und er zieht auch wie ein Reporter mit diesem kleinen Wägelchen, mit seinem ganzen Material durch San Francisco.
Ça c'est quand il y a eu le grand tremblement de terre, il y a des maisons qui étaient brûlées, cassées.
Hier ein paar Eindrücke von dem großen Erdbeben.
Et à ce moment-là, il rencontre, comme il est un photographe très connu, il rencontre Leland Stanford.
Als sehr, sehr bekannter Fotograf lernt er zu diesem Zeitpunkt Leland Stanford kennen.
Qui est l'homme le plus riche des États-Unis.
Der reichste Mann in den Vereinigten Staaten.
Qui travaille au gouvernement, parce qu'il était sénateur, je crois.
Er war Senator, er arbeitete für die Regierung.
Et il travaillait dans le chemin de fer, dans les transports.
Und er war tätig im Bereich Schienenverkehr.
Ça ressemble un peu à quelqu'un aujourd'hui qui travaille pas dans les trains, mais dans les fusées.
Dans les fusées?
dans les fusées. Enfin, je parle de Elon Musk.
Donc, je denke gerade an eine Parallele zu Elon Musk.
Il a une très grosse maison et à l'époque, c'était un peu à la mode de prendre des photos de sa maison.
Und Stanford hat ein großes Anwesen und seinerzeit war es ein bisschen en vogue, die Räumlichkeiten fotografieren zu lassen.
Et donc voilà, Muybridge prend les photos et Stanford lui demande si il connaît quelque chose aux chevaux.
Er macht also die Fotografien von diesem Riesenanwesen von Stanford und bei der Gelegenheit lernt er Stanford kennen und Stanford stellt ihm die Frage, ob er auch ein bisschen Know-how im Bereich Pferde hat.
À l'époque, c'est comme ça qu'on dessinait les chevaux.
Seinerzeit zeichnete man Pferde so.
Voilà, c'est un peu comme des grenouilles qui sautent, on dirait.
Man sagte auch manchmal so ein bisschen so wie Frösche, die in die Luft springen.
Et ça, c'est les appareils photo qu'on utilisait pour prendre la photo, parce que Muybridge a essayé de prendre le cheval au galop.
Und das sind die Kameras, die man seinerzeit nutzte. Und Muybridge hat versucht, mit einer solchen Kameras den Galopp eines Pferdes in Bildern zu fangen.
Stanford avait les meilleurs chevaux du pays et il voulait savoir exactement comment courait le cheval.
Stanford hatte die allerbesten Pferde in ganzen Vereinigten Staaten und er wollte genau wissen, genau ergründen, wie Pferde sich eigentlich bewegen.
Pour pouvoir les élever dès le plus jeune âge et pouvoir avoir encore des chevaux qui courent de plus en plus vite en fait.
Um sie entsprechend zu dressieren und sie zu den allerbesten und schnellsten Rennpferden überhaupt zu machen.
La grande question à l'époque, c'est est-ce que le cheval quitte le sol quand il court au grand galop?
Und die Frage seiner Zeit, die man sich stellte, war folgende: Ist es so, dass zu irgendeinem Zeitpunkt während des Galopps alle Hufe in der Luft sind oder nicht?
Ça paraît curieux aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des grands débats. On en parlait dans des livres, dans les journaux.
Heute mag das ein bisschen amüsant wirken, aber seinerzeit war es wirklich die große Frage, über die man in der Zeitung, in wissenschaftlichen Aufsätzen und so weiter sinnierte.
Donc Muybridge prend des premières photos, c'est flou, il revient, il améliore la technique.
Er macht erste Fotografien, das gefällt ihm noch nicht so gut, das ist noch so ein bisschen verschwommen, dann versucht er seine Technik zu verbessern.
Et un jour il rentre chez lui après avoir été en Alaska, travaillé sur les chevaux et il apprend que sa femme le trompe avec quelqu'un d'autre.
Eines Tages, nachdem er also diese ganzen Fotografien von den Pferden gemacht hat und in Alaska gewesen war, kehrt er heim, um festzustellen, dass seine Frau ihn betrogen hatte.
Alors, c'est un peu l'époque du Western.
Es ist die Zeit des Western.
Et il prend son fusil de l'armée et en fait, il va tuer l'amant de sa femme.
Dann nimmt er kurz entschlossen den Revolver, den er noch aus der Armee hat und zieht los, um den Liebhaber seiner Frau zu töten.
Alors, il est jugé par un jury uniquement composé d'hommes.
Er wird von einem Geschworenengericht verurteilt oder angehört, einer Jury, oder einem Geschworenengericht ausschließlich aus Männern bestehend.
Alors, au lieu de le pendre ou de l'enfermer.
Man hat beschlossen, ihn nicht aufzuhängen oder zu hängen und auch nicht hinter Gitter zu setzen.
Il est déclaré non coupable et il sort sous les applaudissements de l'audience.
Er wird als unschuldig verurteilt und kann als freier Mann gehen.
Donc il revient travailler sur les chevaux.
Damit kehrt er wieder zurück zu seinen Pferden und der Arbeit mit den Pferden.
Et le problème avec les chevaux, c'est que quand ça court très vite, on voit que ça.
Das Problem bei den Pferden ist, wenn die sehr, sehr schnell galoppieren, dann sieht man nur das.
On peut pas voir exactement comment se passe toutes les pattes. Donc, il prend une douzaine d'appareils photo qui se déclenchent quand le cheval passe devant lui.
Also baut er eine große Vorrichtung mit insgesamt 12 Kameras auf und diese Kameras werden ausgelöst, wenn die Pferde vorbei traben oder galoppieren.
Donc, il invente l'obturateur. En guillotine comme ça, qui passe très vite.
Er findet einen Verschlussmechanismus, der ähnlich wie eine Guillotine sehr, sehr schnell funktioniert.
Et il met un moteur électrique. C'était le début de l'électricité, donc c'était tout nouveau.
Und dann nutzt er auch einen Elektromotor. Das war seinerzeit der Beginn der Elektrizität.
Donc il arrive à faire avancer de 10 ans pratiquement la technologie pour arriver à avoir cette photo.
Und damit macht er sozusagen einen 10-jährigen Innovationsschub, um zu dieser Technik zu gelangen.
Donc on calcule qu'aujourd'hui ça coûterait à peu près $1 million pour avoir cette photo.
Heutzutage würde man in etwa mit einer Million Dollar Kosten invest für diese Aufnahmen rechnen.
Et la réponse était là, c'est-à-dire que le cheval quitte le sol à un moment de sa course.
Und hier hat man nun die Antwort. Zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Galopps sind sämtliche Hufe, alle vier Hufe in der Luft.
Voilà. Stanford avait raison, parce que c'est ce qu'il disait lui, il croyait que c'était comme ça.
Somit hatte Stanford recht und der Beweis war erbracht für das, was er immer schon glaubte.
Voilà. Ils ont travaillé 10 ans ensemble au total, Stanford et Muybridge.
Stanford und Muybridge haben insgesamt 10 Jahre zusammengearbeitet.
Après, ils se sont fâchés, mais je rentrerai pas dans les détails.
Und dann haben sie sich aber gestritten, aber die Details erspare ich Ihnen.
Et après les photos de Muybridge, ben on dessinait plus les chevaux comme on a vu avant.
Und nach diesen Fotografien von Muybridge hat man Pferde nicht mehr so gezeichnet, wie man sie vorher gezeichnet hatte.
Donc le peintre le plus connu, Meissonier à l'époque, on sait qu'il a repris certains des chevaux sur cette peinture.
Und wir wissen heute, dass Meissonier, seinerzeit der bekannteste Maler, in seinen Werken sich auf einige der Fotografien von Muybridge gestützt hat.
Donc tout le monde a étudié les photos de Muybridge dans les peintures, dans les illustrations et même dans la bande dessinée.
Und sowohl in Gemälden als auch in Zeichnungen als auch in Comics hat man sich dieser Fotografien von Muybridge bedient.
Ça c'est directement pris d'une des photos de Muybridge.
Hier direkt auf eine Fotografie von Muybridge gestützt.
Et même aujourd'hui, quand on cherche le mouvement d'un chien ou d'un homme qui court, on va aller voir dans le catalogue de Muybridge.
Und auch heute noch ist es so, dass man die Kataloge von Muybridge konsultiert, wenn man sich zum Beispiel Gedanken macht darüber, wie ein Tier sich bewegt, wie ein Athlet sich bewegt.
Ces livres sur l'homme et les animaux se vendent toujours aujourd'hui, 150 ans après sa publication.
Und auch heute noch, 150 Jahre nach der ersten Publikation, verkauft man diese Werke über Tiere in Bewegung und Menschen in Bewegung noch immer sehr gut.
Et même dans les films, on utilise encore sa technologie parce que dans Matrix, cette fameuse séquence avec Nemo.
Und auch hier, bei dieser berühmten Sequenz mit Nemo im Film Matrix, bedient man sich auch noch heute seiner Techniken.
Ce qu'on voit sur l'image, c'est des appareils photo. Il y en a plus d'une centaine.
Mehr als 100 Kameras sieht man hier auf diesem Bild. Donc,
ils sont déclenchés en une fraction de seconde et ça donne cet effet-là.
Und sie werden in Bruchteilen von Sekunden ausgelöst mit folgendem Ergebnis.
Ce qui est exactement la technique que Muybridge avait fait pour le cheval.
Das entspricht exakt derselben Technik, die Muybridge für den Galopp der Pferde gewählt hatte.
Aujourd'hui, on appelle ça le bullet shot effect, je crois que c'est non, le time bullet effect.
Heute nennt man das die Time Bullet Wirkung.
C'est dommage qu'on appelle pas ça le Muybridge effect.
Schade, man könnte es eigentlich auch den Muybridge Effekt nennen.
Parce que quand on connaît la vie de Muybridge, bullet ça paraît un peu mal quand même.
Denn wenn man das Leben von Muybridge kennt, dann hat man hier noch andere Assoziationen im Kopf.
Bon, ça c'est ma table de travail.
Hier geht's weiter mit meinem Arbeitsplatz.
Je partage un atelier avec une dizaine de personnes qui font du dessin aussi.
Ich teile mir ein Atelier mit weiteren insgesamt 10 Zeichnern.
Moi, je travaille toujours sur papier avec des crayons de langue de Chine et puis quelques feutres.
Und so arbeite ich noch immer mit Papier und Bleistift und Filz und Tusche.
Voilà. Et je vais terminer sur cette présentation sur la technique, juste un petit peu sur mes dessins en fait.
Und zum Abschluss meiner kleinen Präsentation möchte ich vielleicht noch kurz ein bisschen auf meine eigene Technik eingehen.
Donc je dessine avec un crayon bleu.
Ich zeichne mit einem blauen Buntstift.
Et après, je reviens à langue de Chine dessus.
Und dann gehe ich noch mal drüber mit einem schwarzen Stift.
Et ce qui est intéressant, c'est que je scanne le dessin et je peux enlever le bleu.
Und dann scanne ich das die Zeichnung und dann kann ich das Blaue heraus.
Ça m'évite d'avoir à gommer comme je faisais avant pendant des heures et des heures.
Früher musste ich das anders machen, da habe ich manchmal stundenlang radiert und das erspare ich mir jetzt.
Après, je rajoute des noirs.
Und dann füge ich schwarz hinzu. Schwarz.
Et après, je mets alors des gris, simplement des gris.
Dann folgen die Grautöne.
Après, des ombres.
Dann die Schatten.
Et au final, voilà, j'ai rajouté une technique pour le colorier de façon façon sépia, un peu de l'époque.
Und dann kommen noch die Farbeffekte hinzu, sépia.
Donc en fait, moi je fais souvent le texte le matin et l'après-midi je dessine. Donc dans une bonne journée de travail, j'arrive à faire une page.
Und fast immer mache ich so, dass ich morgens Text verfasse und nachmittags zeichne. Und an einem guten Arbeitstag schaffe ich in etwa eine Seite.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer avec ma petite présentation ce soir.
Soweit so gut zu meiner kleinen Präsentation heute Abend hier.
Bravo.
Ja, vielen Dank. Es war auch nötig, nehme ich an, dass jetzt einige von Ihnen, und das ist keine Bildungslücke, mit dem Namen nichts anfangen konnten. Das hat Güdelil ja gerade eben auch gesagt. Sie kannten ihn nicht in der Tiefe, als sie sich entschlossen haben, ein Buch über ihn zu machen. Sie haben ihn erst kennengelernt im Lauf der Recherche. Wenn man einen Finger hineinstecken würde, irgendwo ins Buch, es aufklappen und ein paar Bilder anschauen, könnte es ja eine verschrobene Nebenfigur aus einem Lucky Luke-Comic sein. Wenn man die ganze Geschichte liest, ist es aber sehr viel bitterer. Er ist eben keine komische Figur. Und er ist auch verbissen. Er kann einem unheimlich werden in manchen Momenten. Hat er sie erschreckt, als sie ihn besser kennenlernten?
Oui, Muybridge n'était pas un personnage facile.
On dirait que c'est mieux. Ja, Muybridge war wirklich kein leichter Charakter.
À la fin de sa vie, on lui a demandé s'il avait des regrets d'avoir tué quelqu'un.
An seinem Lebensabend fragte man ihn, ob er es nicht bedauert, jemanden umgebracht zu haben.
Il a dit, je regrette qu'il ait pas souffert plus longtemps.
Seine Antwort, ich bedauere, dass er nicht länger leiden musste.
Donc, il est sombre, mais en même temps, après avoir travaillé 2 ans avec lui.
Er ist wirklich ein bisschen unheimlich, aber nachdem ich 2 Jahre sozusagen mit ihm oder über ihn gearbeitet hatte.
Moi, je lui trouve des côtés un peu sympathiques, on va dire.
Finde ich auch zumindest einige sympathische Züge in ihm.
Il a toujours vécu pauvrement.
Er hat immer ein sehr armes Leben geführt.
Il a jamais fait d'argent. Il a fait de l'argent avec ses photos, mais jamais avec les livres.
Er hat Geld gemacht, ja, mit seiner Fotografie, aber niemals mit seinen Büchern.
Stanford le payait pas. Il n'était pas payé par Stanford. Il faisait ça un peu pour la science.
Er wurde von Stanford nicht entlohnt und Muybridge machte es ein bisschen um der Wissenschaft willen.
Il a connu qu'une seule femme qui est morte après le meurtre qu'il a fait de typhoïde 5 ans après.
In seinem Leben gab es eine einzige Frau, die relativ bald nach dem Mord an Typhus verstarb, sehr jung.
À la fin de sa vie, il est allé vivre avec son cousin dans le village d'où il venait, très pauvrement finalement.
Sein Lebensabend verbrachte er als armer Mann an der Seite seines Cousins in dem Dorf, das sein Heimatdorf war.
Quand on pense qu'il est à l'origine du cinéma, parce que lui, je ne l'ai pas mentionné, mais après avoir arrêté le mouvement, il a inventé un projecteur pour faire, comment dire, il a arrêté le mouvement, mais après il a redémarré avec son projecteur.
Und nachdem er sich genug mit Bewegung und so weiter befasst hatte, hat er sich mit einem Projektor auseinandergesetzt und hat sehr viel mit einem Projektor gearbeitet. Und man nennt ihn auch den Wegbereiter des Kinos.
Donc voilà, pour moi, c'est un peu un scientifique fou qui pique des colères terribles.
Ich würde sagen, er ist echt ein verrückter Wissenschaftler, der ab und zu total ausrastet.
Was anderes, was Sie aber dann auch entdecken mussten, eine große Ähnlichkeit zu Ihnen, zu Ihrer Arbeit. Sie haben mit Reportage-Comics, mit einem neuen, anderen Medium Welten erschlossen, auf die wir sonst keinen Zugriff hatten, vor allem zum Beispiel vor der Zeit der YouTube-Videos. Jeder, der nun in irgendeinen exotischen Winkel der Welt fährt, versucht das auszuschlachten auf YouTube. Ihre Reisecomics, ihre Reisereportagen waren da noch anders. Und nicht nur das, sondern auch ihre Comicbilder zeigen ja das Vertraute, was wir zu kennen meinen, neu. Ein gezeichnetes Bild ist immer ganz anders als ein Foto. Egal wie nah es dem Foto sein mag, hat eine andere Wirkung. Das heißt, es ist eine ganz große Ähnlichkeit zu dem, was Muybridge gemacht hat in seiner Zeit. Als ihnen das aufging, War das lähmend oder befeuernd?
Oui, j'ai jamais vu le lien entre moi et Muybridge, mais la question est intéressante.
Also, ich habe selbst noch nie so eine Verbindung zwischen Muybridge und mir selbst gesehen, aber die Frage ist interessant.
Parce que en fait, il a touché à tellement de choses, photos, cinéma et projections, que il y a toujours un aspect qu'on peut voir dans Muybridge.
Und er hat tatsächlich sehr viele Dinge berührt. Film, Fotografie, Projektion. Und insofern stimmt das, ja.
Parce qu'il a été reporter, mais une très courte période de temps dans sa vie. Prendre des photos du tremblement de terre, par exemple.
Also er war Reporter, aber das war eher eine kurzer Dauer. Und er hat zum Beispiel aber auch Fotos von dem Erdbeben gemacht.
Moi, personnellement, je suis plus dans la narration. C'est raconter quelque chose, la bande dessinée. Je suis pas vraiment dans l'image fixe.
Und ich habe nicht so sehr mit Bildern, mit Standbildern zu tun, sondern mehr mit Narration.
Ouais. Quand je travaille sur une bande dessinée, je me dis pas, je vais faire des belles images, parce que bah, je peux regarder quasiment toutes les pages qui sont dans l'album et je reprendrai ci et je reprendrai ça.
Und wenn ich einen Comic zeichne, dann, ja, dann habe ich eine Erzählung im Kopf und schaue mir die Bilder an und sage manchmal, das würde ich vielleicht aufgreifen oder das und für meine Erzählung nutzen.
Donc voilà, la bande dessinée, c'est vraiment, c'est raconter, c'est la narration, c'est pas vraiment le dessin ni juste le texte, c'est ce mélange des deux que moi j'aime bien.
Und ich selbst, ich liebe ja gerade diese Verquickung von Text und Bild, denn beim Comiczeichnen geht es ja gerade um beides.
Après, bon, comme lui, j'ai un peu voyagé et je fais des présentations comme il a fait.
Und wie Muybridge reise ich auch gerne durch die Welt und mache auch halte Vorträge, so wie er es getan hat.
Mais lui, il aimait qu'on l'appelle professeur.
Und er liebte es, wenn man ihn Herr Professor nannte.
Quand il faisait ses présentations. Mais moi, non, ça va.
Wenn er seine Vorträge hielt und so weiter. Bei mir ist das nicht so.
Ouais. Mais plus je travaillais sur le personnage, fait pas que le personnage, parce qu'il y a Muybridge, mais il y a tout le contexte qui m'intéressait. C'est une époque où il y avait plein de choses qui se passaient.
Ich habe mich natürlich sehr intensiv mit der Person des Muybridge auseinandergesetzt, aber ich habe mich auch sehr, sehr engagiert mit der ganzen Epoche befasst, denn damals passierte wahnsinnig viel gleichzeitig.
Et plus je creusais, plus je me disais, oh, il y a aussi lui, il faudra en parler, c'est passionnant. Et à un moment, il y avait trop de sujets, donc j'ai dû un peu réduire.
Und je weiter ich vordrang, desto mehr Spannendes fand ich, desto mehr spannende Persönlichkeiten entdeckte ich. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich muss das auch wieder reduzieren und mich irgendwie limitieren.
Il m'arrive de dessiner les pages, après je les relis et j'enlève des pages.
Sehr häufig zeichne ich und schreibe ich etliche Seiten und anschließend gehe ich sie nochmal durch und entscheide dann, diese oder jene wieder rauszunehmen.
Je fais toujours un peu un montage. Je relis et je me dis, ah non, pas ça, et ça, ah, faudrait rajouter. Donc, je retravaille toujours les pages jusqu'à la fin de l'album.
Bis ich ein Werk wirklich abschließe, ist es so, dass es wie so eine Montage ist, dass ich sage, okay, diese Zeichnung, die streiche ich wieder, stattdessen sollte ich vielleicht dieses oder jenes noch einfügen. Und so gehe ich vor bis zum Ende.
Bon, après, pour finir avec Muybridge, moi, je suis beaucoup plus calme que lui.
Und vielleicht noch eine allerletzte Bemerkung zu meiner vermeintlichen Ähnlichkeit zu Muybridge. Ich glaube, ich bin sehr viel ruhiger als er.
Pour faire de la bande dessinée, il faut être relativement calme, hein, parce que c'est, voilà, c'est toute la journée devant la page. Voilà, c'est un métier pour des gens calmes.
Und ich glaube, dass gerade mein Beruf und meine Tätigkeit, Comics zu zeichnen, eher zu einem Charakter eines ruhigen Menschen passt, denn man verbringt ja schließlich seinen ganzen Tag über ein Blatt Papier und zeichnet.
Es ist tatsächlich, Sie haben es gerade eben erwähnt und das sage ich auch einfach nochmal gerne in die Runde für die, die das nicht kennen bisher, das Buch, tatsächlich ein Buch über eine Epoche. Zwar steht Muybridge im Mittelpunkt, aber es passiert so unglaublich viel um ihn herum. Er ist mit so unglaublich viel verknüpft, dass man mindestens zwei Bücher in einem bekommt. Und es passiert so viel, dass Muybridge, die Hauptfigur, selber ja auch manchmal überrollt wird von den Entwicklungen. Kaum meint er, was am Wickel zu haben, was ihn den Rest seines Lebens tragen wird, entwickeln andere das weiter. Und er ist bereits wieder altmodisch mit dem, was er macht. Das Faszinierende im Buch ist, dass uns dort so ein großer Optimismus entgegenstrahlt. dass egal wie bitter das für den Einzelnen sein mag, wenn er überrollt wird, dass das kollektive Gefühl ist, wir sind in einer Epoche, in der die Welt immer besser wird. Unsere Möglichkeiten weiten sich aus. Wer weiß, was morgen da sein wird? Also man kann praktisch nicht schnell genug wieder aufwachen am nächsten Tag, weil man das Gefühl hat, man wird in einer neueren, besseren Welt leben. Wir leben ja auch in einer Epoche enormer Umwälzungen. Aber mir ging wieder mal auf beim Lesen Ihres Buchs, wie anders wir denken, dass unsere Blicke in die Zukunft auf die Änderungen so von Angst besetzt sind, von der Furcht, was auf uns zukommen wird, was sich ändern wird. Ging Ihnen das auch so beim Erarbeiten des Lebens von Muybridge, dass Sie dieser Kontrast manchmal gegruselt hat und Ihnen klar machte, wie sehr sich die Welt verändert hat, also unsere Beziehung zum Fortschritt?
C'est sûr que quand j'ai fait mes recherches, j'étais assez surpris de voir la quantité de phénomènes et de nouveautés qui arrivaient à cette époque-là.
Als ich meine Recherchen zu diesem Werk machte, war ich wirklich auch erstaunt, wie viele Neuerungen es gab, was sich alles geändert hat in der Zeit.
Je me rappelle d'avoir fait une liste, d'un côté c'était la vie de Muybridge et de l'autre côté c'était tous les inventions et les événements qu'il y avait eu pendant sa vie.
Ich habe einmal eine Liste angefertigt, so eine Art Tabelle. Da habe ich links alle wichtigen Daten im Leben von Muybridge aufgeführt und in einer rechten Spalte, was sich damals alles Bahnbrechendes in dieser Epoche tat.
Il y a eu le chemin de fer, donc la machine à vapeur.
Dampfmaschine, Eisenbahn.
Le télégramme, ouais, c'est ça, le télégramme, le phonographe.
Télégramme, phonographe.
Et lui, il a été au début du cinéma, la photo. Enfin, chaque année, il y avait une invention qu'on utilise encore aujourd'hui.
Kino, Fotografie. Quasi jedes Jahr gab es eine bahnbrechende Erfindung, die noch heute
l'électricité.
Wichtig ist.
Donc, l'électricité était partout. Donc, c'était fascinant de voir ça. Et je me disais, aujourd'hui, on a l'impression que ça change à toute vitesse. Mais pour les gens, à cette époque-là, ils devaient dire la même chose.
Und es war wirklich faszinierend, das alles so nachzuzeichnen und sich dessen gewahr zu werden. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, damals müssen die Leute genau das Gleiche gedacht haben, wie wir heute.
Et c'est vrai qu'à un moment dans l'album, Muybridge devient presque secondaire.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Werk wird Muybridge eigentlich zu einer Nebenfigur.
Parce que moi, je lis des biographies, j'aime beaucoup, mais j'aime bien qu'on me parle du contexte, pas que de l'homme.
Ich liebe es, Biografien zu lesen, aber dabei interessiert mich nicht nur die Person, die Hauptfigur, sondern der gesamte Kontext sehr.
Et tous les pionniers de la photo et du cinéma ont été à peu près oubliés.
Fast alle Pioniere der Fotografie und des Kinos wurden vergessen.
Enfin, le premier homme qui a fait des films avec Edison, personne ne le connaît, mais il s'appelle Dixon, tout le monde l'a oublié.
Dixon, er hat gemeinsam mit Edison den ersten Film gedreht, der ist überhaupt nicht mehr bekannt, fast alle haben ihn vergessen.
Mais petit à petit, Muybridge commence à être étudié dans les écoles de cinéma.
Aber peu à peu begann man Muybridge auch in den entsprechenden Fachschulen zu lehren.
Ça c'est nouveau parce que j'ai rencontré des gens âgés qui le connaissaient pas alors qu'ils avaient étudié le cinéma.
Aber das war interessant, es war etwas Neues, denn ich habe durchaus ältere Leute getroffen, die auch sich mit dem Kino befasst hatten und ihn nicht kannten.
Et après j'ai rencontré des jeunes et eux ils disent oui, maintenant on l'étudie au cinéma.
Und dann habe ich aber junge Studenten getroffen und die sagten, ja, sehr wohl steht das jetzt auf dem Lehrplan.
Donc en fait, j'ai voulu montrer le contexte et j'ai voulu montrer que lui, il avait démarré quelque chose qui petit à petit s'est transformé et qui est devenu le cinéma qu'on connaît aujourd'hui.
Also ich wollte den Kontext aufzeigen und wollte auch zeigen, dass peu à peu etwas in Schwingen gebracht hat, was schließlich zum Kino wurde.
Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le cinéma et la photo avaient eu un impact. La photo avait eu un impact sur la peinture et après sur le cinéma. Donc je voulais aussi montrer peinture, cinéma et photo.
Und im Zuge meiner Recherchen habe ich dann auch gemerkt, welche Auswirkungen die Fotografie auf die Gemälde hatten und die Gemälde wiederum auf das Kino. Somit wollte ich sehr gerne nachzeichnen, welche Wechselwirkungen es gab zwischen Film, Kino und Malerei.
Parce qu'on imagine bien que pour les peintres à l'époque, tout à coup, on pouvait avoir un modèle qui était fixe pendant des heures, ça changeait tout.
Und wenn man nun dank der Fotografie ein Modell hatte, was stocksteif war und das über Stunden, war das natürlich eine neue Errungenschaft.
Donc voilà, j'ai voulu parler de ça et de plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'à un moment, Muimbridge devient un peu secondaire.
Und all das hatte ich im Blick und das führte dazu, dass in einem bestimmten Raum im Buch Muimbridge nur noch mehr eine Nebenposition einnahm.
Parce que faut pas oublier que Muimbridge a commencé à faire des projections 15 ans avant Edison et 15 ans avant les frères Lumière quand même.
Und wir sollten nicht vergessen, dass Muimbridge die ersten Projektionen machte 15 Jahre bevor Edison und die Gebrüder Lumière es taten.
Et donc voilà, je montre comment finalement Muimbridge a été copié par Edison, Edison a été copié par les Frères Lumière, et voilà, et ça a donné le cinéma qu'on connaît aujourd'hui.
Und ich zeige in meinem Werk auch nach, wie Muimbridge kopiert wurde von Edison und Edison wiederum von den Gebrüdern Lumière kopiert wurde und wie das letztendlich zum Kino wurde.
Daran anschließend, Muimbridge stirbt 1904. Damit ist er für uns natürlich tatsächlich der Mensch einer anderen Epoche. Aber eine der in mir lange nachhallenden Bildideen des Comics ist eine ganz am Schluss, eine eigentlich nebensächliche, eine Fußnote. Sie haben eine Zeittabelle gemacht mit Fieberthermometerskalen, quasi wie lange die Menschen gelebt haben, von wann bis wann, deren Lebenswege, deren Arbeit sich mit Muimbridge kreuzt, mit Muimbridges Werk kollidiert oder es fortsetzt. Und da sieht man dann mal wieder ganz deutlich, es gibt ja Menschen wie die Lumière-Brüder, deren Namen wir kennen und ja, historisch die Anfänge des Kinos. Und der Denkreflex ist dann, das Werk mag bedeutend sein und vielleicht sogar noch lebendig in gewisser Weise, aber so wie Molière. Molière hat in einer ganz anderen Zeit gelebt. Es gibt keine Schnittmenge mit einer Moderne, zu der wir uns hingezogen fühlen. Aber man sieht dann, wie lange die Pioniere des Kinos noch lebten, was die alles von dieser Entwicklung mitbekommen haben. Das ist so erstaunlich, dieses Überlappen, also auch dieses Überholtwerden von den Entwicklungen. Die sind lebende Fossile, was Muimbridge in kleinerer Weise ja auch passiert ist. Hat Sie das genauso erstaunt wie mich jetzt wieder, als ich diese Zahlen vor mir sah, oder war es Ihnen klar vorher?
Oui, on ne se rend pas compte à la vitesse à laquelle la vie de Muimbridge, quand il naît, donc il naît lui en 1830 et il meurt en 1904, c'est ça, ouais.
Also es ist wirklich wahnsinnig schnell, das Leben von Muimbridge. Er kommt 1830 auf die Welt und stirbt 1904. Das ist rasant schnell.
Et le cinéma se développe pratiquement en quelques années, presque en 10 ans, le langage cinématographique est inventé. Ouais.
Und das Kino, die ganze Sprache des Kinos wird in nur einem Jahrzehnt im Grunde genommen erfunden.
Et quand Muimbridge meurt en 1904, Charlie Chaplin, je crois, il a 14 ans.
Und ich glaube, dass Charlie Chaplin 1904, dem Todesjahr von Muimbridge, 14 Jahre alt ist.
Ouais, le cinéma déjà quand Muimbridge meurt, le cinéma est presque dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, ouais.
Und 1904 hat das Kino im Grunde genommen schon die Form, die es heute hat.
Parce que quand on regarde les tout premiers films Méliès, c'était une autre façon de filmer, c'était pas ce qu'on appelle le montage parallèle. Le temps était aujourd'hui ça paraît bizarre de faire des films comme ça, mais ça a évolué très vite.
Und von den Anfängen mit Méliès und damals hat man es noch anders gemacht, bis heute hat sich sehr sehr viel getan.
Donc pendant la vie de Muimbridge, le cinéma a évolué beaucoup.
Und während des Lebens von Muimbridge entwickelt sich das Kino also wirklich und der Film rasant weiter.
Mais faut pas oublier que ceux qui ont inventé le cinéma, les frères Lumière, ils y croyaient à moitié.
Aber ich möchte noch mal kurz ansprechen, dass die Brüder Lumière, die das Kino ja auch erfunden haben, nur so halb dran glaubten.
Voilà, ils croyaient que ça durerait un moment et puis les gens se lasseraient et puis voilà, on remballerait tout ça.
Sie meinten seinerzeit, dass das Kino nicht so lange fortleben würde oder nicht so eine Erfindung von so langer Dauer sein würde, irgendwann würden sich die Menschen bestimmt wieder langweilen.
Et je voulais montrer ce moment fait dans le livre où les frères Lumière laissent tomber, ils se disent ça y est, c'est fini. Et puis soudain, hop, il y a Méliès qui arrive et il fait des films de science-fiction. Et là, c'est un énorme succès. Ouais.
Und gerade in meinem Werk zeichne ich auch diesen Zeitpunkt nach, als die Brüder Lumière quasi das Kino fallen lassen. Und dann kommt Méliès und er fängt mit Science-Fiction an und dann gibt es eine Renaissance.
Et donc voilà, juste après, à la fin de la vie de... C'est là où on voit que ça va très très vite. Quand meurt Muybridge, on peut dire que c'est le début du cinéma d'Hollywood.
Und schon die Tatsache, dass 1904, das Jahr, in dem Muybridge stirbt, man schon von den Beginnen des Hollywood sprechen kann, das zeigt ja schon, wie schnell sich alles entwickelt.
D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'ils partent du New Jersey et qu'ils vont en Californie pour commencer à faire les premiers studios de tournage.
Und damals zieht man schon von New Jersey nach Kalifornien, um die ersten Filmstudios zu errichten.
On a toujours l'impression qu'ils sont allés là-bas parce que la Californie, c'est le soleil et c'est plus facile de filmer là-bas.
Schon damals hatte man offensichtlich das Gefühl, dass in Kalifornien es einfach einfacher ist, Filme zu drehen, die Sonne immer scheint.
Alors c'est une raison, mais il y avait aussi une deuxième raison.
Das ist vielleicht ein Grund, aber es gibt auch noch einen weiteren.
C'était Edison.
Edison heißt dieser weitere Grund.
Alors, il était tellement casse-pied avec ses droits sur les copyrights de ses films qu'il empêchait tout le monde de faire des films.
Edison, der war so nervig mit seinem Copyright auf alle Filme, dass er im Grunde genommen dazu geführt hat, dass man keine Lust mehr hatte, Filme zu drehen.
Donc en allant se cacher en Californie, ils étaient loin d'Edison et c'était plus facile de faire des films.
Und in den Filmstudios in Kalifornien war man weit genug entfernt von Edison und konnte seine eigenen Filme drehen.
Voilà, bah Edison, il empêchait les frères Lumière, comment il s'appelle donc aussi, Méliès. Voilà, il cassait les pieds à tout le monde parce qu'il essayait de contrôler ses copyrights jusqu'au bout. Ouais.
Und Edison versuchte wirklich seine Urheberrechte strikt zu verteidigen und er nervte damit sowohl die Brüder Lumière als auch Méliès.
Donc voilà, pour les Américains, le début du cinéma, c'était Edison, mais maintenant avec des gens comme George Lucas, qui a fait une statue dédiée à Muybridge à San Francisco, petit à petit, maintenant on dit c'est Muybridge aux États-Unis.
Früher sagte man in den Vereinigten Staaten immer, der Vater des Kinos sei Edison, aber dank einer lebensgroßen Statue, die George Lucas von Muybridge in San Francisco errichtet hat, sagt man nun auch in den Vereinigten Staaten zunehmend, der Vater des Kinos ist auch Muybridge.
En France, c'est les frères Lumière.
In Frankreich sind das natürlich die Brüder Lumière.
Et en Allemagne, c'est, j'ai pas pu le mettre dans le livre, mais il y a deux frères aussi, je crois, qui ont inventé.
Sklodowski.
Ouais, c'est ça. Donc c'était passionnant. J'ai lu, mais je me suis dit, je peux pas le rajouter dans le livre, ça ferait trop. Ouais.
Und die Wegbereiter des Kinos in Deutschland, die Brüder.
Sklodowski.
Sklodowski. Die hätte ich gerne auch noch erwähnt in meinem Buch, aber dann wär's zu dick geworden.
Et à l'époque, c'était chaque année, chacun inventait un petit truc. Et, parce que les Allemands, ils étaient en même temps que les frères Lumière, pratiquement.
Und seinerzeit, ja, erfand man in allen Teilen der Welt gleichzeitig etwas. Und die deutschen Wegbereiter, die waren quasi gleichzeitig mit den Brüdern Lumière an der Sache.
Thomas Alva Edison, wahnsinniger Unsympath, also auch wenn Sie mal dieses Bild vom Erfindergenie aus dem Kopf bekommen möchten, auch dafür taugt diese Graphic Novel oder Non-Fiction in Comicform ganz wunderbar. Ich gebe das Mikrofon gleich nach unten zu Ihnen. Sie sollen, dürfen bitte Fragen stellen. Und zwar nicht nur zu dieser neuen Graphic Novel, wenn wir Guy Delisle schon mal da haben, weil viele von Ihnen werden die ja noch gar nicht kennen. Also es geht zu allem, darum stelle ich jetzt auch mal eine Brückenfrage zum ganzen Werk hin. Muybridge wird für eine Weile ein Experte für Unbekanntes. Das Yosemite Valley, dann Alaska. Er würde das sogar gerne länger bleiben. Das Interesse erlischt dann. Er hat dann halt so und so viele öffentliche Auftritte gehabt und das Interesse wendet sich anderem zu. Manchmal denke ich oder fürchte ich fast um sie, dass sie in der gegenteiligen Rolle gelandet sein könnten. Ihre Reisereportagen sind ja Bücher, die ich immer Menschen mit als erstes auf den Stapel von Reiseführern legen würde, wenn die in solche Länder reisen und sagen, ja, schau mal diesen persönlichen Blick. Und da es Länder sind, über die wir sonst manchmal nicht viel wissen oder auch Zeitpunkte innerhalb dieser Länder, ist manchmal die Gefahr oder spüren Sie das manchmal, dass Sie sich als Experte quasi weiterbilden sollten, weil Sie immer wieder gefragt werden könnten, erklär uns doch Nordkorea, immer wenn Nordkorea wieder in den Medien ist. Oder wie ist der Nahostkonflikt? Es gibt doch dieses tolle Jerusalem-Buch von Guy Delisle, sag uns das. Gibt es da so einen Druck, anders als bei MyBridge, der es weiter sein wollte, dass Sie sagen, ich war da einmal, ich habe ein Stück meines Lebens dokumentiert und erzählt, aber ich bin nicht euer Nahost-Experte, nicht euer Korea-Experte.
Alors moi, sur les livres de voyage que j'ai fait, j'ai toujours refusé d'en parler après être parti du pays quelques années suivantes. Voilà.
Ich hab es immer abgelehnt, mich zu den Ländern zu äußern, über die ich meine Reportagen oder Chroniken oder Ähnliches verfasst hatte, nachdem ich das Land schon allzu lange verlassen hatte.
Encore aujourd'hui, quand il se passe un truc en Corée du Nord, il y a des journalistes qui savent pas qui appeler en fait, et ils m'envoient un message et je leur dis mais appelez Pierre Rigoulot, c'est un grand spécialiste de la Corée du Nord.
Und noch heute ist es so, dass Journalisten auf mich zukommen, wenn irgendwas in Nordkorea passiert. Ihnen fällt wohl niemand anders ein, den Sie dazu befragen können. Und dann schicken Sie mir eine Nachricht und dann sage ich, wendet euch doch bitte an diesen oder jenen Experten. Das sind die echten Nordkorea-Experten.
Un peu aujourd'hui avec Gaza, ce qui se passe à Gaza, c'est horrible. Tout le monde peut le lire dans les journaux. Moi, j'y suis pas. Donc moi, j'ai parlé de Jérusalem quand j'y étais. Mais maintenant que j'y suis pas, je me sens pas meilleur que n'importe qui lit les journaux pour en parler.
Genau das gleiche gilt für den Gazastreifen. Ich habe seinerzeit in Jerusalem gelebt und da habe ich mich zu Jerusalem geäußert, aber jetzt bin ich schon lange nicht mehr dort und jetzt bin ich nicht besser befugt sozusagen etwas dazu zu sagen als jeder andere, der regelmäßig die Zeitung liest.
Donc voilà, je suis pas un spécialiste de ces pays, mais je continue à suivre ce qui s'y passe, mais comme tout le monde ici.
Ich bin also wirklich kein Experte für diese Länder, aber ich interessiere mich natürlich weiterhin für diese Länder, so wie wir alle uns für diese Länder hier interessieren.
Alors après, quand on fait un livre sur MyBridge, le début du cinéma, le début de la photo, faire des recherches, c'est très, très agréable.
Aber Recherchen zu einem Thema wie MyBridge oder zu den Anfängen der Fotografie oder des Kinos, das sind wirklich sehr spannende Recherchen.
Parce que j'ai lu des biographies, j'ai regardé des films, j'ai suivi des podcasts sur le début de la photo et tout ça c'est passionnant.
Ich habe mir Podcasts angesehen, ich habe Biografien dazu gelesen, ich habe recherchiert und vieles konsultiert, das ist echt super.
Je crois que je pourrais passer ma vie à faire que de la recherche.
Und ich glaube, ich könnte mein ganzes Leben locker damit zubringen, nur Recherchen zu betreiben.
Mais à un moment, il y a la pression, pas de l'éditeur, mais la pression de bon, allez, il faut quand même s'y mettre, qui vient.
Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt dann immer Druck, vielleicht gar nicht unbedingt direkt vom Verleger, aber der Wunsch, doch jetzt mal so zur Tat zu schreiten.
Mais j'ai trouvé assez étonnant de voir que vraiment, en espace de 3 semaines, 1 mois, j'ai lu sur le début du cinéma, le début de la photo. On devient assez rapidement un expert sur la question.
Aber es war für mich auch gleichzeitig spannend zu beobachten. Ich habe etwa 3-4 Wochen lang viel gelesen zum Thema Anfänge des Kinos, der Fotografie und so weiter. Und sehr schnell wird man dann aber ein bisschen zum Experten zu solch einem Thema.
Dans le sens qu'aujourd'hui, quand je lis des articles ou qui ont lien avec le début du cinéma ou MyBridge, je vois toujours ah ça c'est pas tout à fait vrai ou ça c'est un peu faux. Donc voilà, je me considère un peu expert dans le domaine.
Und das führt dazu, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen wie ein Experte zu diesen Fragen fühle. Und wenn ich dann etwas lese, habe ich manchmal das Gefühl, oh, das ist nicht ganz richtig oder das ist ein klein bisschen falsch, was hier zu MyBridge gesagt wird.
Parce qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est incroyable comment on peut absorber. Moi, je prends des notes, donc ça va aussi plus vite. Mais avec l'internet, avec sur le rapport entre la photo et la peinture, j'ai écouté une série de podcasts passionnants. Et maintenant, je vois très bien comment ça a influencé les peintres. Donc, je voulais en parler dans le livre.
Und es ist auch sehr einfach heutzutage mit den ganzen Tools und Medien, die uns zur Verfügung stehen, solche Recherchen durchzuführen. Ich mache selber immer noch handschriftliche Notizen. Das geht für mich sehr schnell. Aber ich habe zum Beispiel zum Thema Wechselwirkung oder Einfluss vielmehr von der Fotografie auf die Malerei und andersrum sehr, sehr viele Podcasts gehört. Das war total spannend.
J'ai fait une émission de radio avec un vrai spécialiste du début de la photo.
Und ich habe sogar auch eine Radiosendung gemacht mit einem echten Experten zu den Anfängen der Fotografie.
C'était passionnant.
Und das hat mich wirklich mit Leidenschaft gefüllt.
Et à la fin, il a dit qu'il utiliserait mon livre avec ses étudiants.
Und zum Abschluss sagte er mir, dass er mein Werk für seine Studenten nutzen wird.
Donc voilà, j'avais des conversations entre experts.
Da hatte ich also damals einen echten Austausch von Experte zu Experte.
Ich werde es meinen Journalistenkollegen sagen. Lasst ihn mit Nordkorea und mit Israel in Frieden. Aber wenn ihr Fragen zum frühen Kino habt, hier ist euer Mann. Ich komme mal runter mit dem Mikrofon. Wer hat Fragen?
Guten Abend, vielen Dank für die Einführung und die Bilder. Ich habe das Comic leider noch nicht gelesen, aber ich freue mich jetzt, das irgendwann tun zu können. Meine Frage bezieht sich darauf, dass Sie einerseits ja Geschichten erzählen und deswegen mit Fantasie arbeiten und andererseits jemanden porträtieren, der sich selbst auch porträtiert hat oder seinen Blick festgehalten hat, was jetzt gar keine Fantasie mehr braucht. Fühlen Sie sich mehr als jemand, der Geschichten erzählt oder der jetzt genau diese Reportage zusammenstellt, die nachher auch verlässlicher ist als das, was man in manchen Podcast hören kann?
Alors moi, j'ai toujours travaillé sur des histoires qu'on appelle basées sur le réel.
Ich habe mich immer auf sozusagen Geschichten spezialisiert oder beschränkt, die sich auf Tatsachen beziehen.
Donc j'ai travaillé sur sur la Chine, sur la Corée du Nord et ça c'était par rapport aux notes que j'avais écrites quand j'étais là-bas.
Ich habe zum Beispiel zu Nordkorea gearbeitet, zu China, aber immer auf der Grundlage von Notizen, die ich, als ich im Land war, notiert hatte.
Après, j'ai fait l'histoire de un garçon qui avait été kidnappé en Tchétchénie et ça s'appelle hostage en anglais.
Und dann habe ich ein Werk zu einer Geisel, also einem Jungen, der in Tschetschenien zu einer Geisel gemacht wurde, geschrieben.
Et pour une fois, c'était quelqu'un d'autre qui parlait et j'ai trouvé ça très intéressant.
Und damals da gab es sozusagen einen anderen Ich-Erzähler in dem Werk und das fand ich sehr spannend.
Et je m'étais dit tiens, j'aimerais bien refaire ça en choisissant pas juste trois mois, il a été kidnappé pendant trois mois, mais en parlant d'une vie. Donc j'avais envie de faire une biographie, mais pas une autobiographie.
Und das hat in mir die Lust geweckt, daraus eine Biografie zu machen, keine Autobiografie, aber eine Biografie. Denn damals hatte ich mich auf diese Geiselhaft von drei Monaten beschränkt und ich wollte das Ganze ausdehnen.
Peut-être qu'un jour je ferai de la fiction, juste de la fiction sur l'imagination. Mais j'aime bien avoir un cadre, donc je lis l'histoire de MyBridge, je me dis « Ah oui, ça c'est drôle, ça c'est intéressant, ça c'est un peu fou. » Et tout ça, après je le mets dans un livre.
Vielleicht werde ich eines Tages auch ein bisschen mehr mit Fiktion arbeiten, aber was mich anspricht, ist zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Leben mit MyBridge befasse, so einen Rahmen zu setzen. Und ich lese dann viel zu ihm und sage dann so, oh, das könnte schön sein, das könnte nicht so gut sein, das könnte passend sein. Und so gehe ich vor bisher.
Et ça reprend la technique que j'ai quand je reviens de voyage et j'ai des notes. Ben, je vais mettre tout ce qui me paraît drôle, un peu bizarre et ça va faire voilà, une espèce de grande carte postale.
Und wenn ich von meinen Reisen zurückkehre und meine ganzen Notizen mir ansehe, dann schreibe ich alles zusammen und dann gibt das im Grunde genommen sowas wie eine riesengroße Postkarte.
Mais la fiction, ça fait peur. Tout est ouvert, tout est possible. Moi, j'aime bien qu'il y ait un cadre. C'est pour ça que je reste sur la biographie.
Bei der Fiktion ist ja alles möglich. Es gibt keinen Rahmen, es gibt keine Grenzen, alles ist offen. Und ich mag daher gerade Biografien sehr, weil es hier einen solchen Rahmen gibt.
Ouais, je crois bien que j'en ferai encore au moins une autre biographie, ouais.
Und ich glaube, ich werde zumindest noch eine weitere Biografie erstellen.
Hm. Nächste Frage. Hm. Ich hab's gesehen.
Also, hallo. Ich würde bloß fragen, wie lange er gebraucht hat für die Anfänge bis zur Fertigstellung des Werkes und ob er auch andere Sachen zwischendrin weiterarbeitet oder nur bei diesem Werk bleibt, also von Anfang bis Ende.
Je fais un travail de A à Z, j'arrive pas à travailler sur plusieurs choses à la fois.
Also ich mache wirklich dann ein Werk von A bis Z am mhm. Stück und es gelingt mir nicht, mehrere Dinge parallel zu machen.
Et combien de temps vous avez mis? Moi j'y suis. Et je, alors je fais une page par jour.
Eine Seite pro Tag.
À peu près. Et celui-là, ça m'a pris 2 ans.
Ungefähr. Und hier habe ich 2 Jahre
avec la couleur. Alors la couleur, ça prend du temps. On a passé 3 mois à faire la couleur, je crois.
Also inklusive Kolorierarbeiten, denn das braucht viel Zeit. 3 Monate haben wir mit dem Kolorieren okay, voilà. Zugebracht.
2 ans, ouais. Ouais, fait 2 ans après, je travaille toujours sur un seul projet parce que ça me reste dans la tête et une fois que je suis dedans, je peux avancer comme ça pendant 2 ans et ça ne me pose pas trop de problèmes.
Ich mag es gerne, mich mit einer Sache zu beschäftigen. Das ist dann so in meinem Kopf präsent und ich bin da so dermaßen drin, dass ich auch gerne da drin bleiben möchte und dann stört mich das auch gar nicht, mich 2 Jahre mit diesem einen Projekt zu befassen.
Ouais, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'inertie, je crois.
Ich glaube, ich bin in gewisser Weise da sehr träge.
Donc je bouge lentement, mais une fois que je bouge, j'arrive à tenir la longueur.
Bis ich in Bewegung komme, braucht es Zeit. Aber wenn ich da mal in Bewegung bin, dann habe ich Ausdauer.
Celui-là, il fait 200 pages. Donc voilà, pour moi, c'est un format maintenant un peu habituel. Ouais, 200 pages.
Dieses Werk hier hat 200 Seiten und das ist für mich so zurzeit so ein relativ häufiges Format.
Après, c'est un peu concentré, parce que j'ai toujours peur d'emmerder les gens. Donc la bande dessinée, c'est ce que j'aime, c'est que c'est concentré. Ouais.
Aber ich mag es, das Ganze auch zu konzentrieren, denn ich habe immer Sorge, dass ich mit diesen Zeichnungen auch meine Leserschaft langweile.
Bonsoir et merci pour revenir à Stuttgart. Ich werde die Frage jetzt auf Deutsch stellen, weil der Rest meines Französisch geht dann irgendwo zur Neige. Auch an den Anschluss jetzt gerade an die Sachen, die Sie gesagt haben, wie lange Sie brauchen für eine Seite. Gibt es so als Künstler, ich habe jetzt alle Ihre Bücher gelesen, ich muss ehrlich sagen, das Buch habe ich jetzt gekauft wegen Ihnen. Ich kannte Muybridge nicht und ich war nach Lesen des Buchs unglaublich fasziniert von diesem Buch, weil es eine unglaublich tolle Geschichte ist. Aber die Frage als Zeichner an Sie, gibt es so eine Seite, eine Doppelseite in diesem Buch, wo Sie sagen, das ist meine absolute Lieblingsseite. Jedes Mal, wenn ich das Buch aufschlage, möchte ich am besten die sehen.
Ah oui, il y a plusieurs choses à dire là-dessus.
Dazu kann ich einiges vielleicht sagen als Antwort.
Alors, c'est curieux parce que il y a. Quand je pensais à ce projet, ça fait des années que je pense à ce projet.
Als ich mich, und ich tue das seit Jahren eigentlich, mit diesem Projekt befasste.
Il y a toujours des scènes clés que j'imaginais, notamment la scène du meurtre.
Gab es immer so Schlüsselszenen, an die ich dachte, zum Beispiel die Mordszene.
Et très rapidement, je m'étais dit que comme il a pris des photos de fractions de seconde, il y aurait certaines parties de sa vie qui seraient comme en animation, en fractions de seconde aussi. Ouais.
Und ich habe mir gedacht, dass auch einzelne Teile seines Lebens quasi auch in Bruchteilen von Sekunden dargestellt werden können.
Et donc voilà, le moment où il tue quelqu'un, c'était une scène qui était pour moi très importante, donc la double page qui est dans le livre. Et c'était un peu même moteur. Je me dis, ah oui, je vais faire cet album presque pour illustrer cette scène qui est très spectaculaire.
Und diese Szene der Ermordung seines Nebenbuhlers, das ist eine Doppelseite, die ich zum Beispiel sehr mag. Und das war vielleicht auch ein bisschen ein Antrieb für mich, sozusagen dieses Buch zu machen, um zu dieser Szene zu kommen, die für mich weiterhin eine Schlüsselszene ist.
Un peu comme la scène de Matrix, qui est une scène clé dans le film.
ein bisschen der Sequenz in dem Film Matrix vergleichbar vielleicht.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'une fois que je commence le projet, je travaille dessus.
Denn es ist sonderbar, wenn ich mit einem solchen Projekt
beginne. Et que j'arrive sur cette scène importante, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était une scène que je voulais faire et qui était, mais qui du coup devenait pas si importante.
Und dann komme ich zu einer solchen Schlüsselszene und dann sage ich mir, ah ja, deshalb wollte ich ja dieses Werk auch machen. Und auf einmal ist diese Szene gar nicht mehr so eine Schlüsselszene.
Parce que après, ben, c'est tout le projet qui devenait important et c'était une scène parmi d'autres. Mais le fait d'avoir travaillé sur Muybridge, tout devenait beaucoup plus important. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment, c'était moteur. Hm.
Wie gesagt, zu Beginn war sozusagen diese Szene, diese Mordszene, eine Schlüsselszene in meinen Augen und auch so ein Antrieb, dieses ganze Werk zu machen. Aber als ich mich dann mehr und mehr mit Muybridge und seinem Leben und diesem gesamten Projekt befasste, dann war es so, dass doch immer stärker diese Schlüsselszene in den Hintergrund trat sozusagen und zu einer Szene unter mehreren Szenen wurde und ich mehr das Gesamtwerk im Blick hatte.
Après, quand je regarde le livre, je suis assez content d'avoir mis des photos dedans, tout simplement.
Ich freue mich, wenn ich jetzt das Buch durchblättere, dass ich auch Fotos eingefügt habe.
Parce qu'à un moment, en travaillant, je voyais ces photos que je trouve très très belles et comme ils sont libres de droit, je me suis aussi bien les utiliser, sinon on va aller sur Internet pour les regarder pendant qu'on lit le livre, donc je les ai mis mais séparés pour qu'on vraiment les voit comme des photos et non pas... Je pensais les dessiner, les redessiner, mais ça aurait fait bizarre.
Was mir zum Beispiel auch in meinem Buch gefällt, sind die ganzen Fotografien und ich habe sie bewusst aufgenommen. Die sind ja jetzt frei zugänglich, aber ich habe mir gedacht, bevor jetzt alle ins Internet gehen, um sich die Fotos anzugucken, da kann ich sie auch gleich direkt hier in mein Werk aufnehmen. Sie gefallen mir auch ausgesprochen und es gefällt mir jetzt so, wie sie hier eingefügt sind.
Et ce que j'aime bien aussi, il y a des petits flipbooks, il y en a trois.
Und es gibt auch so drei kleine Flipbooks.
Quand il fait sa projection à Muybridge, il y a le cheval et on peut tourner les pages.
Also, c'est wie so ein Daumenkino, ne? Zum Beispiel da bei diesen Aufnahmen dieser Galoppszene, ne? Da kann man auch das wie so ein Daumenkino machen und die Seiten weiterblättern.
Ce qui est assez rigolo, parce que quand on dessine, déjà, on rajoute l'illusion de la troisième dimension en dessinant en perspective et on a l'impression d'avoir une profondeur, alors que c'est du papier plat.
Bei diesen Zeichnungen hat man ja manchmal schon das Gefühl von 3D-Zeichnungen durch den Perspektivwechsel oder durch die Tiefe, die man erzeugt, obwohl es ja wirklich nur ein Blatt Papier ist.
Et en rajoutant un flipbook, on rajoute la quatrième dimension, le temps.
Und bei einem Flipbook, da kommt noch eine vierte Dimension hinzu, die Zeit.
Donc c'est pas mal, parce que dans un livre, on peut avoir la deuxième, la troisième et la quatrième dimension.
Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Dann kann man in ein und demselben Werk die zweite, dritte und vierte Dimension haben.
Il manque plus que le son.
Es fehlt im Grunde genommen nur noch der Ton.
Weitere Fragen?
Juste une question technique, comment est-ce que vous faites pour la traduction? Vous donnez des maquettes sans texte? Techniquement, comment est-ce que le traducteur et le lettriste interviennent dans le dessin?
Ah oui, techniquement, il y a sur le fichier que je donne, parce que moi je scanne le dessin, je le mets en couleur sur ordinateur.
Also ich scanne ja alle meine Zeichnungen. Es ging darum, wie man dann das Werk an den Übersetzer weitergibt. Ich scanne ja alle meine Zeichnungen und habe dann sozusagen eine Datei.
Et donc sur le fichier, il y a le texte, le trait et la couleur.
Und ich habe also dann den Text, die Zeichnung und die Farbe in dieser Datei.
Donc bah, ils peuvent enlever le fichier texte et ils refont la traduction. Moi, je travaille beaucoup avec la traductrice en anglais.
Und dann kann man ja einfach den Text rausnehmen sozusagen und dann hat man das Blanko für den Übersetzer. Und ich arbeite zum Beispiel auch sehr eng mit der Übersetzerin fürs Englische zusammen.
Elle m'appelle au téléphone, on a des échanges de courriers sur plein de détails, elle est très très minutieuse, j'adore travailler avec elle.
Und ich arbeite wahnsinnig gerne mit ihr zusammen, sie arbeitet sehr sehr sorgfältig und sie ruft mich oft an und zu Detailfragen tauschen wir uns aus, das ist sehr fruchtbar.
Après, je les laisse décider pour le titre. En anglais, le titre, c'est Muybridge.
Und dann zur Übersetzung des Titels. Im Englischen lautet der Titel Muybridge.
Ça fait un peu moins western que le titre en français ou en allemand.
Das wirkt ein bisschen weniger nach einem Western als vielleicht der französische oder der deutschsprachige Titel.
Mais je les laisse décider parce qu'ils ont voilà, comme ils sont anglophones, peut-être que Muir Bridge en anglais ça dit quelque chose, en français les gens ils connaissent pas, donc je laisse le traducteur choisir le titre.
Also ich überlasse es den Übersetzern, den Titel zu übersetzen und den Titel auszuwählen. Vielleicht weckt ja Muybridge im Englischen andere Assoziationen als in den anderen Ländern. Ich weiß nicht, wie stark Muybridge bekannt ist in England.
Alors en allemand, moi je travaille depuis le début avec Reprodukt. Et Dirk fait toujours un travail de traduction impeccable à ce qu'on m'a dit. Moi je ne parle pas allemand, donc je ne peux pas le savoir.
Und für die deutschen Ausgaben arbeite ich schon seit jeher mit Reprodukt zusammen und sie machen wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit und auch die Übersetzungen scheinen super zu sein. Ich kann das selbst natürlich nicht beurteilen, aber so wird es mir gesagt.
Mais il fait toujours des livres de grande qualité. Là, je regardais tout à l'heure, les noirs sont impeccables et il y a quelqu'un qui travaillait sur les lettres. Avant, il fonctionnait comme ça. Et là, c'est pareil, le texte est aussi très, très joli, donc ça fonctionne parfaitement.
Und diese deutsche Ausgabe habe ich mir eben noch mal angeguckt. Die Qualität ist super, der Schwarzton ist super und auch das Lettering gefällt mir sehr, sehr gut.
Vous avez raconté de l'accident de Muybridge et comme ça transformé, changé sa personnalité complètement. Je pense, on ne le sait, mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête en ce moment?
Quand il a été, donc il a fait 9 jours de coma et quand il s'est réveillé, les gens ont dit qu'il avait changé en fait. Et j'ai lu des articles de médecins qui médicalement l'expliquent en disant que ça a peut-être affecté une partie de son cerveau et qu'il est devenu quelqu'un de beaucoup plus sensible qu'avant.
Die Frage nach dem Unfall und den Folgen des Unfalls. Ja, also ich habe mich damit befasst. Er hat ja 9 Tage im Koma gelegen und ich habe auch einige Artikel von Medizinern dazu gelesen. Und es scheint so zu sein, dass er sich wirklich geändert hat, dass vielleicht es zu einer Läsion eines Teils seines Gehirns kam und dass er dadurch ein weitaus sensiblerer Mensch wurde.
Et moi, quand j'ai commencé cet album, j'aime pas trop dessiner les chevaux.
Als ich mit diesem Werk begonnen habe, war so, dass ich eigentlich nicht so gerne Pferde zeichnete.
Dessiner, les hommes avec des barbes.
Und ich mag es auch nicht so gerne, Männer mit Bärten zu zeichnen.
Mais j'aimais bien l'histoire, donc je m'y suis mis.
Aber die Geschichte hat mir so gefallen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich mache es trotzdem.
Weitere Fragen? Na gut, ich habe noch 2, das Signieren eine Weile dauern wird, wäre danach dann wahrscheinlich noch Zeit für eine Frage. Also wenn Sie jetzt noch doch eine in Ihrem Herzen bewegen und sich noch nicht trauen, dann stelle ich eine weniger und Sie haben jetzt die Chance vorher. Eine. Gut. Eine Frage ist, glaube ich, einfach zu beantworten, aber es ist etwas, was im Buch nicht ausführlich erzählt wird. Der Name wirkt für Deutsche ein bisschen seltsam von seiner Schreibweise her. Dieses sehr altenglische, vielleicht sind Sie dann auch kurz unsicher, wenn Sie nicht britische Metrostationen kennen und so, dass Sie denken, heißt das Eat Weird? Es heißt Edward und auch Muybridge, Muybridge, was ist das denn? Die Schreibweise hat er sich ja selbst ausgedacht, zurechtgelegt. Er hat ja ein paar Mal an seiner Außenwirkung herumgedoktert. Mögen Sie dazu noch ein bisschen was erzählen zu seinem Branding?
Il a changé souvent de signature. Il a écrit son nom, je crois, une dizaine de fois dans sa vie 10 fois différemment.
Also er hat ständig an seinem Namen gebastelt. Er hat, glaube ich, insgesamt 10 Mal während seines ganzen Lebens seinen Namen geändert.
Donc on a retenu la dernière version et c'est celle qu'il avait pris sur dans son village, il y a une statue d'un roi du Moyen Âge qui s'appelle Édouard et c'est écrit façon Moyen Âge avec un EA et EA, ce que les Anglais utilisent plus aujourd'hui du tout.
Vermutlich ist es so, dass er sich orientiert hat an der Statue eines Monarchen aus dem Mittelalter, der in der mittelalterlichen oder englischen mittelalterlichen Schreibweise seinen Namen Edward geschrieben hat, jeweils mit EA. Und das war wahrscheinlich der Grund, weshalb er sich so geschrieben hat.
Donc ça, j'en parle pas dans le livre, parce que c'était, mais c'est plus un truc d'écriture. Mais voilà, et son nom, il l'a changé au moins 10 fois dans sa vie. Ça, c'est un peu curieux, mais il se sentait peut-être une fois qu'il était scientifique, il voulait le changer. Une fois quand il était photographe, après il était cinéaste. Donc il a toujours voulu se changer.
Ja, wie gesagt, er hat 10 Mal in seinem ganzen Leben seinen Namen geändert. Vielleicht hat er sich gesagt, so als Wissenschaftler sollte ich mich so und so schreiben, dann anschließend als Cineast so und so, als Filmemacher so und so. Ich mache daraus kein großes Thema in meinem Werk, aber ich fand es schon sehr amüsant.
Meine letzte Frage ist die, die Sie wahrscheinlich in den vergangenen Jahren am häufigsten gestellt bekommen haben. Aber sie drängt sich einem auch wieder bei dieser Lebensgeschichte auf. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Er wird überrollt von Erfindungen, die auf seiner Kunst aufbauen. Im Bereich des Animationsfilms hatten wir unglaubliche Entwicklungen, die Verlagerung, zumindest im sehr kommerziellen Bereich, vom handgezeichneten Film zur Computeranimation. Jetzt stehen uns mit künstlicher Intelligenz in allem, was mit kreativem Ausdruck zu tun hat, nochmal ganz andere Änderungen bevor. Ermächtigungen des Laien, Ermächtigungen der rein kommerziellen Seite. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wird Ihnen Angst und Bang für Ihre Kunst? Oder ziehen Sie vielleicht auch aus sowas wie der Lebensgeschichte von Muybridge die Lehre, dass es sowieso gar keinen Sinn hat, sich Sorgen zu machen, weil man nicht wissen kann, wie sich es entwickeln wird, weil man die Sprünge gar nicht vorhersehen kann.
Oui, je suis pas un expert dans l'IA.
Ich bin kein Experte für künstliche Intelligenz.
Mais je crois que si je faisais que le dessin, oui, je serais angoissé.
Aber ich glaube, wenn ich nur als Zeichner arbeitete, dann müsste ich mir Sorgen machen.
Et si je faisais que le texte aussi, je serais angoissé.
Und wenn ich nur Texte verfassen würde, müsste ich mir auch Sorgen machen.
Mais comme je fais les deux, et ça a plus, c'est plus un travail de narration, la bande dessinée. C'est pas juste dessin ou texte. Enfin, voilà, c'est raconter une histoire.
Da ich aber ja beides mache, ist es mehr so, dass ich ja Geschichten schreibe, beides verknüpfe.
Je crois que ça va prendre un moment avant que l'IA puisse arriver à nous raconter une bonne histoire.
Und ich glaube, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis uns die künstliche Intelligenz eine echt gute Geschichte erzählen wird.
Mais oui, ça ressemble un peu à quand la photo est arrivée, ça a changé beaucoup de choses. On calcule qu'il y avait à Paris, il y avait beaucoup de peintres qui faisaient des portraits. Il y en avait plus d'une centaine.
Ja, natürlich. Zum Beispiel, als die Fotografie Einzug hielt in Paris beispielsweise, hat sich da viel geändert. Seinerzeit gab es ungefähr 100 Porträtkünstler.
Et quand la photo est arrivée, tout le monde voulait avoir un portrait photo. Il voulait plus de peinture.
Aber durch den Einzug der Fotografie hat man sich überhaupt nicht mehr für diese Porträtzeichnungen oder Porträtkunst interessiert. Alle Welt wollte nur noch ein Foto haben.
Et en très peu d'années, la moitié des peintres étaient devenus des photographes.
Und binnen weniger Jahre wurde die Hälfte der Porträtzeichner zu Fotografen.
Bon, j'ai trouvé ça intéressant. Je crois qu'avec l'IA, bon, c'est différent quand même.
Das fand ich interessant zu beobachten. Gleichzeitig wird es mit der künstlichen Intelligenz und dem Einzug der künstlichen Intelligenz anders aussehen.
Mais peut-être qu'un jour, savoir dessiner pour faire une bande dessinée, ça sera optionnel.
Aber vielleicht wird es eines Tages so sein, dass es nur noch optional ist, gut zeichnen zu können, um einen Comic zeichnen zu können.
On pourra écrire une histoire et dire, voilà, je voudrais avoir le style Guy de Lille et ça va sortir.
Vielleicht kann man eines Tages sozusagen einen Text verfassen und dann die künstliche Intelligenz challengen und sagen, so, und jetzt mach mir bitte einen Comic nach dem Stil von Guy de Lille und zack, werden wir ein Produkt haben.
Ouais. Ben voilà. Donc, on verra.
Mal schauen.
Eine letzte Frage. bevor wir übergehen zum Signieren. Na gut, dann lassen Sie mir Luft für eine Ermahnung, wenn Sie jetzt keine Fragen stellen. Man begeht ja Fehler im Leben. Das lässt sich nicht verhindern. Mit manchen hadert man mehr als mit anderen. Man begeht auch mal schwere Fehler und fragt sich hinterher, wie das passieren konnte. Aber manche Fehler im Leben kann man verhindern. Man kann vernünftig sein vorab. Begehen Sie nicht den Fehler, ohne dieses Buch nach Hause zu gehen. Es ist kein Gag. Ich habe ihn ja schon lange sehr gemocht, aber er überrascht mich dann immer auch, Gedelil, mit jedem neuen Buch. Und auch dieses hat mich wieder auf viele Weisen mitgenommen. Und es steckt so voller Sachen. Wir haben nicht alles angesprochen heute Abend, was in diesem Buch steckt. Sie bekommen unglaublich viel und es lohnt das mehrfache Lesen. Also, begehen Sie den Fehler nicht. Herzlichen Dank, Gedelil, für dieses Buch, fürs Kommen, für alle anderen Bücher. Vielen Dank, Isabel Lienenkämper. Jetzt geht's an die harte Arbeit des Signierens.
Dankeschön.